Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Auf oder zu, online oder Wechselunterricht, schon in Ferien gehen oder nicht. Schulen in Deutschland müssen gerade viele Debatten aushalten. Und was sie brauchen können, um gut durch den Pandemiewinter zu kommen, das fragen wir gleich den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Wir berichten auch über Erfahrungen, die Schulen mit Corona-Schnelltests schon machen und wie Schüleraustausch selbst in diesen Zeiten klappen kann. Ich bin Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. In der aktuellen Debatte um Verschärfung der Corona-Maßnahmen schaffen einige Bundesländer im Schulbereich bereits Fakten. So hat Sachsen angekündigt, ab nächster Woche alle Schulen und Kitas zu schließen und Bayern geht ab heute, ab Klasse 8, in den Wechselunterricht. Und wiederum andere Bundesländer, wie etwa Nordrhein-Westfalen, wollen die Schulen weiterhin so lange wie möglich offen halten. Uneins ist man sich aber auch bei der Länge der Weihnachtsferien. Was brauchen nun Schulen, um gut über den Corona-Winter zu kommen, fragt man sich da. Und diese Frage geht jetzt weiter an Heinz-Peter Meidinger, den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Sein Verband vertritt etwa 165.000 Lehrkräfte bundesweit. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Malaike. Hallo.
Also was brauchen die Schulen denn jetzt unbedingt, um gut über den Winter zu kommen?
Ja, eigentlich bräuchte es natürlich eine gewisse Verlässlichkeit bei den Rahmenbedingungen, aber ich glaube, dass in diesen Pandemiezeiten das schwierig ist mit diesen verlässlichen Rahmenbedingungen. Wir haben eine unterschiedliche Situation in den Bundesländern. Bundesland Sachsen ist ja mittlerweile das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen. Da ist es auch verständlich, dass gesagt wird, nee, also wir müssen jetzt früher in die Weihnachtsferien gehen. In anderen Bundesländern schaut es etwas besser aus. Wichtig ist, dass angemessen reagiert wird.
Also das bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen auf einen Salami-Lockdown dann einstellen müssen? Oder wären Sie zum Beispiel auch dafür, es gab ja Empfehlungen aus der Wissenschaft und auch aus der Gesundheitspolitik, einfach die Weihnachtsferien vorzuziehen und noch eine Woche länger dauern zu lassen, damit man sozusagen sicher ist?
Ja, also ich bin bei dem Vorschlag mit den Weihnachtsferien bin ich skeptisch. Ich glaube, in einem Bundesland wie Sachsen, wo tatsächlich extrem hohe Infektionszahlen da sind, da glaube ich, gibt es eine gute Begründung dafür zu sagen, wir schließen die Schulen früher. In anderen Bundesländern, also wir haben ja nach wie vor auch Bundesländer, bei denen die Infektionszahlen nur knapp über 50 sind, vor allem im Norden der Republik, macht es natürlich jetzt wenig Sinn, Schulen zu schließen, weil man muss ja immer auch sagen, verlängerte Ferien sind nichts anderes wie komplette Schulschließungen. Ich würde mehr davon halten, dass man sagt, okay, also wir gehen vielleicht dann in der Woche vor den Weihnachtsferien in verschiedenen Bundesländern, so wie es jetzt auch Bayern macht, in den Wechselbetrieb, vor allem für ältere Schüler. Aber der Unterricht, er liegt eben da nicht vollständig, sondern er wird weitergeführt. Das halte ich auch im Interesse der Kinder für die bessere Lösung.
Jetzt stehen ja dann nach den Ferien, egal wie lange die dauern, irgendwann auch mal Halbjahreszeugnisse an.
Ja.
Sind die überhaupt realistisch oder Notengebung, Leistungsnachweise? Es haben ja auch Schulen davon berichtet, dass jetzt viel abgeprüft wird und Klausuren geschrieben werden, um in irgendeiner Form eine Basis für eine Notengebung zu bekommen. Das schafft ja auch eine Menge Druck.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob tatsächlich dann überdurchschnittlich viel Klausuren und Tests geschrieben worden sind. Was wir beobachtet haben, ist, dass in der Tat die Phase der Prüfungen diesmal etwas früher begonnen hat nach den großen Ferien, weil tatsächlich also Lehrer und Schulen sich gesagt haben, also wir wollen da jetzt auch nicht zu lange zuwarten und dann gegebenenfalls in den nächsten Lockdown kommen. Eins ist klar, man darf jetzt diese besondere Situation nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Das heißt, ich habe volles Verständnis dafür, dass ja auch wieder dann beispielsweise Prüfungen verschoben werden, dass die Prüfungsanforderungen angepasst werden, dass es weiterhin auch Regelungen gibt, dass beispielsweise das Vorrücken, sind ja viele Schüler auch auf Probe vorgerückt in diesem Schuljahr, dass auch diese Möglichkeiten verlängert werden. Nur irgendwann gibt es natürlich sozusagen die Endabrechnung. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass man Schülern jetzt sozusagen Erleichterungen gibt bei Notenvergaben, sondern es geht letztendlich darum, mit welchen Kompetenzen, mit welchen Wissen gehen Sie entweder in die nächste Jahrgangsstufe oder gehen Sie dann auch bei Abschlussklassen ins Berufsleben hinaus, an die Universität. Und das sind natürlich diese Lerndefizite, die mittlerweile aufgelaufen sind, doch eine schwere Hypothek. Also wir haben ja auch als Lehrerverband vorgeschlagen, endlich mal ein Langzeitkonzept vorzulegen, wie denn die Politik gedenkt, diese Lerndefizite zu beheben, welche Zusatzförderung möglich ist. Und da wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, auch einer beträchtlichen Gruppe an Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ein freiwilliges Zusatzjahr einzulegen. Davon möchte die Politik derzeit noch nichts hören. Ich glaube aber, sie wäre gut beraten, sich möglichst frühzeitig darauf einzustellen und entsprechende Konzepte zu erarbeiten.
Was ist denn Ihr Hauptwunsch für Schuldeutschland?
Also mein Hauptwunsch ist tatsächlich, dass wir durch diese Corona-Pandemie keine, ja, ich nenne es mal so hart, verlorene Generation von Kindern bekommen, dass es uns gelingen wird, die aufgelaufenen Lernrückstände, Defizite tatsächlich auch aufzuholen und dass wir tatsächlich aus dieser Pandemie auch positive Erfahrungen mit in die Zukunft nehmen und nicht dann wieder in den alten Trott zurückfallen. Es darf eben dann auch keine Verzögerungen mehr geben, beispielsweise bei der Entwicklung von Lernplattformen oder bei der Frage der digitalen Ausstattung von Schulen.
Heinz-Peter Meidinger war das, in Campus und Karriere, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Und wir haben gesprochen über die aktuelle Corona-Situation und die Frage, wie Schuldeutschland darauf reagieren kann. Danke für das Gespräch, Herr Meidinger.
Ich bedanke mich.
In Sachen Gut über den Winter hat der Deutsche Philologenverband jetzt eine höhere Priorisierung von Lehrkräften bei den möglichen Corona-Impfungen gefordert. Und diese Forderung geht an die Kultusministerkonferenz, die ab morgen in Berlin zusammenkommt. Schülerinnen und Schüler sowie 30 Lehrkräfte. So groß ist in etwa die Stadtschule in Travemünde in Schleswig-Holstein. Und seit Anfang November ist diese Grundschule aber quasi um einen Arzt gewachsen, denn sie führt Corona-Schnelltests durch. Aus Sicherheitsgründen, auf Eigeninitiative und in Eigenregie, aber nicht mit dem Ziel, dass irgendwann mal ohne einen Profimediziner getestet wird.
Knapp 30 Lehrkräfte und Mitarbeitende warten vor dem Elternsprechzimmer der Stadtschule Travemünde mit Schutzmaske und reichlich Abstand. Im Zimmer wartet ein Arzt aus der Elternschaft. Der Mediziner hat sich bereit erklärt, das Schulpersonal regelmäßig ehrenamtlich auf das Virus zu untersuchen. Seit Anfang November laufen diese freiwilligen Tests nun schon. Jeweils vor Unterrichtsbeginn gehen die Lehrer und Lehrerinnen einzeln in das Zimmer und lassen sich vom Arzt testen. Im vierwöchentlichen Rhythmus, erklärt der Schulleiter Michael Cordes.
Dann nimmt er das Stäbchen, das ist Gott sei Dank ein Stäbchen, was recht flexibel ist, und führt es einmal durch den offenen Mund, hinten an den Rachen, es gibt so ein leichtes Würgegefühl, und dann einmal in die Nase. Und dann muss man auf einem Auge weinen. Wir haben gelernt, der Weinnerv im Auge, der wird da gereizt und man weint dann kurz auf einem Auge. Und dann ist auch schon alles wieder vorbei.
Nach 15 Minuten erscheint das Ergebnis auf dem Teststreifen.
Wie so ein Schwangerschaftsteststreifen sieht er aus. Und dann teilt der Arzt den Kollegen einzeln mit, wie das Ergebnis lautete.
Positive Ergebnisse waren bislang nicht dabei. Schon lange vor Bundesgesundheitsminister Spahns Vorstoß hat Cordes die Schnelltestungen auf seine Initiative hin organisiert. Der Arzt wurde über die Elternschaft ehrenamtlich engagiert. Als zusätzliche Sicherheit neben FFP2-Schutzmaske Hygiene, Lüften und Abstand, wie der Schulleiter betont.
Denn es gibt ja wohl Menschen, die keine Symptome zeigen, obwohl sie infektiös sind. Und diese herauszufiltern ist eine der Zielmaßnahmen. Und die andere ist eben, dass sich die Kollegen auch sicher fühlen, gut aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, wir kümmern uns um sie.
Bei Lehrkräften und Schulpersonal kommt das gut an.
Naja, es ist ja schon so, dass man mit vielen Menschen in Kontakt ist. Trotz unserer FFP2-Maske bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht doch angesteckt werden könnte.
Ich denke, das sind einfach die täglichen Begegnungen, die man vorwiegend durch Einkaufen oder ähnliche Dinge hat. ich habe einen Einkaufswagen angefasst, habe ich mir vielleicht doch ins Gesicht gefasst hinterher. Und dann ist es einfach ein gutes Gefühl.
Von Spahns Idee, dass sich Lehrerinnen und Lehrer in Eigenregie ohne medizinisches Fachpersonal testen können sollen, halten Cordes und sein Kollegium indes nichts.
Das halte ich für unmöglich. Wenn schon der Mediziner sehr gut zielen muss, um meinen Rachen zu treffen, wenn ich mir vorstellen sollte, ich müsste mir so ein gefühlt 3 Meter langes Stäbchen in die Nase schieben, würde ich nicht können. Denn selbst wenn er es macht, ist es leicht unangenehm.
Und man selber, glaube ich, davor zurückschrecken würde. Als wenn man sich selbst eine Spritze geben müsste.
Werden die Tests unprofessionell durchgeführt, könnten falsch negative Ergebnisse die Folge sein, befürchten die Lehrkräfte. Auch Eltern sind bei den Selbsttestungen skeptisch.
Es ist die Frage, ob das funktioniert, ne? Ob die das wirklich so hinkriegen, wie es auch ein Mediziner hinkriegen würde und fachgerecht sich testen lassen können, dass dieser Test auch wirklich aussagekräftig ist.
Ich finde das, glaube ich, nicht sinnvoll. Ich glaube, die Verantwortung soll man denen nicht überlassen.
Also ich glaube, alles, was ein Plus an Sicherheit bringt in den Schulen, ist erstmal grundsätzlich zu begrüßen, weil es geht ja darum, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten, auch um den Eltern eben die Belastungen dadurch möglichst klein zu halten.
12 € übrigens kostet der Schnelltest. Das Kollegium der Stadtschule Travemünde zahlt ihn bisher aus eigener Tasche. Grundsätzlich findet das Team die Tests aber positiv. Sie hoffen nur, dass Lehrkräfte nicht gezwungen werden, sie selbst durchzuführen.
Hauke van Hallern war das mit Erfahrungen, die man an der Stadtschule in Travemünde mit Schnelltests macht. Auch das ist ein Stück Bildungsalltag unter Corona.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Ich bin Mutter von 2 Kindern in der 3. und 5. Klasse. Wir wohnen in Schelkling in Baden-Württemberg und meine Kinder besuchen eine Ganztagesschule. Meine Tochter trägt von 7:30 bis 3:30 Maske mit nur einer kurzen Mittagspause. Darum treibt mich dieses Thema jetzt gerade besonders um, weil ich merke, dass es ihr gesundheitlich nicht gut tut. Sie hat davon oft Kopfschmerzen und ihr ist schwindelig und sie muss diese Maske eben jeden Tag tragen und auch über Monate hinweg. Und ich fände es sehr, sehr wichtig, dass man mal eine Studie macht, um zu gucken, ob sich das gesundheitlich auf die Kinder auswirkt. Denn auch die sind ja schwache Mitglieder unserer Gesellschaft, nicht nur unsere Risikogruppen. Und ich finde es wichtig, dass man auch auf deren Bedürfnisse ein bisschen eingeht. Der Druck, der im Moment auf die Kinder aufgebaut wird, ist sehr hoch. Sie werden eigentlich auch von Lehrern mehr als Virusträger, denn als Schutzbefohlene behandelt und mein Sohn hat letztes Jahr in der 2. Klasse von seiner Lehrerin gesagt bekommen, dass es immer die Kinder wären, die die Erwachsenen anstecken und die würden dann sterben. Und ich finde, so kann man mit Kindern nicht umgehen. Auch die müssen Berücksichtigung finden in der aktuellen Situation.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Die Europäische Union macht es, der Bundestag auch. Gerade quasi überall werden Haushalte verhandelt, die Finanzen und auch die Schulden der Zukunft beschlossen. Das führt zu Hilfen, aber auch zu Rotstiften. Und in Jena zum Beispiel soll jetzt aus Gründen der Haushaltssicherung eine Bibliothek geschlossen werden, die ein wichtiger Lernort und Bildungsanker ist.
Anke Mehlhorn schiebt einen kleinen Wagen voller Bücher in einen abgetrennten Raum in der Stadtteilbibliothek Jena-Lobeda. Quarantäne gibt es auch für zurückgegebene Bücher, bevor sie wieder ausgeliehen werden dürfen. Anke Mehlhorn ist die Leiterin. Die Stadtteilbibliothek Lobeda versorgt 23.000 Einwohner an 3 Tagen in der Woche. Mit Büchern, Filmen, Musik, Spielen. Aber eine moderne Bibliothek bietet mehr, erklärt Anke Mehlhorn.
Normalerweise haben wir ja auch Stühle, es gibt Sitzkissen, dann halten sich die Kinder hier auch auf, machen Hausaufgaben, treffen sich zum Spielen. Normalerweise ist das der Internetplatz, da war auch immer ganz viel Interesse. Es gibt ja doch noch viele Menschen, die einfach keinen PC zu Hause haben oder so, die haben das genutzt und auch die Kinder zum Spielen. Also die Bibliotheken arbeiten an ihrem neuen Image.
Dem Image als drittem Ort. Nicht Schule, nicht Arbeit, nicht zu Hause. Gerade für Kinder sei das wichtig, meint Mehlhorn, gerade in einem sozial problematischen Stadtteil, 6 Kilometer von der Kernstadt Jena entfernt. Bibliotheken kosten den Nutzer wenig bis nichts, sind offen für jeden, sind ein wichtiger Bildungsfaktor.
Es gibt 7 Schulen in Lobeda, denen haben wir Kooperationsverträge, die kommen zu Veranstaltungen, zum Einführungen oder so Hilfen für die Schule, dass sie Rechercheschulungen erhalten, die Schüler. Und dann gab es immer mal verschiedene Formate, also auch für russischsprachige Kinder wurde man eine Lesestunde angeboten.
59.000 Besucher waren es im letzten Jahr, ein Viertel der Gesamtnutzer der Jenaer Ernst-Abbe-Bibliothek. Dennoch erwägt die Stadt Jena, diese einzige Außenstelle der Stadtbibliothek in Lobeda zu schließen, als Teil eines Haushaltssicherungskonzepts angesichts der zu erwartenden Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie. Der Werkleiter von Jena Kultur, Jonas Zipf, ist von Amts wegen zur Zurückhaltung verpflichtet, kann aber seinen Groll nicht verbergen.
Ja, die Kultur ist gefährdet insgesamt, das kann man nicht anders sagen. Die Stadt Jena ist nicht die einzige Kommune bundesweit, die über Einsparungen und Haushaltskonsolidierung spricht, bereits jetzt, obwohl die haushalterischen Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise noch gar nicht wirklich in der vollen Größenordnung absehbar sind.
Der Jenaer Oberbürgermeister und die Spitze der Finanzverwaltung sind zurzeit erkrankt bzw. in Quarantäne und können sich nicht äußern. Der Vorsitzende des Kulturausschusses, Jörg Vogel, SPD, befürchtet, dass durch ihre Pläne die Kultur Jenas in Vielfalt und Qualität dauerhaft Schaden nehmen könnte. Die Frage sei, welchen Beitrag zur Stadtentwicklung die Kultur leiste.
Wenn ich die Frage so stelle, kriege ich auch einen Perspektivwechsel. Da merke ich nämlich, dass das nicht freiwillig ist, sondern relevant. Und weil es relevant ist als Kulturort, als Begegnungsort für Lobeda, kann ich eine Zweigstelle der Bibliothek dort nicht schließen.
Sebastian Heinz ist gerade mit seinem Sohn in der Bibliothek. Sie leihen ein Spiel und ein paar Bücher aus. Von einer Schließung halten sie gar nichts.
Da bin ich absolut dagegen natürlich. Das ist hier eine eingelaufene Institution, die auch hier für den Ortsteil prägende Wirkung hat. Und man sieht ja, die Kinder kommen hier gerne hin. Hier ist ein breites Bildungsangebot. Hier sind auch andere Sachen als in der Hauptstelle. Also ich schätze das sehr. Und gerade auch für Lobeda ist das natürlich eine Institution. Ne? Es gibt ja wenige Treffs, die hier noch sind. Und das sollte in jedem Fall erhalten bleiben. Ich denke, dafür sollte die Stadt Jena auch weiterhin Geld zur Verfügung stellen.
Und eine ältere Dame ergänzt.
Ich komme jede Woche hierher, weil ich alleinstehend bin. Fernseher, Computer, ich brauche das.
Wenn es nach den Nutzern geht, dürfte die Bibliothek in Jena Lobeda also nicht geschlossen werden. Die Stadt sieht das aber wohl anders. Henry Bernhard hat für uns berichtet. Ja, und ziemlich düster sah es lange auch aus für Schüleraustausch in Corona-Zeiten. Die meisten Fernreisen musste man ja streichen. Aber innerhalb Europas ist doch so das ein oder andere möglich geworden. Johannes Kulms hat sich mit einer Schülerin und einem Schüler ausgetauscht, für die sich doch noch das Auslandsfenster geöffnet hat.
Avid Speth hatte ziemlich klare Vorstellungen von seinem Highschool-Jahr in den USA.
Ich werde ganz viel in der Schule machen, ganz viel wegbleiben, ganz viel mit den Freunden treffen und dass ich nicht so viel zu Hause sein werde.
Doch Avid ist nicht in die USA ausgereist. Er kann kaum etwas in der Schule machen, nicht umherreisen und auch neue Freundschaften zu schließen, ist ganz schön kompliziert. Aber immerhin, mit dem Schüleraustausch hat es geklappt. Seit 3 Monaten lebt der 15-jährige Ahrensburger mit der Organisation AFS an der irischen Westküste. Und merkt, auch hier lassen sich neue Dinge lernen und entdecken. Auch menschlich scheint der Schleswig-Holsteiner mit seiner Gastfamilie warm zu werden. Ich habe 2 irische Gastbrüder und 3 Gastschwestern, erzählt Avid beim Interview via WhatsApp.
Und hier ist auch noch eine Katze. Und dann habe ich noch eine Gastschwester, also aus Italien. Also es ist wirklich sehr, sehr voll.
Durch Corona spielt sich der Austausch viel weniger in der Schule als in den Wänden der Gastfamilie ab. Und hier hat Avid Glück. Er fühlt sich wohl und mag es, dass in seinem neuen Zuhause gemeinsam gegessen, Filme geguckt und Ausflüge gemacht werden. Das Orchester dagegen, in dem er so gerne Posaune gespielt hätte, hat Zwangspause. Und Kontakte zu irischen MitschülerInnen sind nur schwer zu knüpfen.
Jeder sitzt mit 1 Meter Abstand, das heißt eigentlich redet gar keiner. Im Klassenraum normalerweise sitzen wir in Deutschland alle und man hört die Leute reden.
Hammer heißt das Lied aus einem ABBA-Musical, das Frieda Hirsch im vergangenen Mai bei einer Aufführung ihrer Stockholmer Schulklasse im Solo gesungen hat. Hammer, das bedeutet auf Deutsch Zuhause. Wie das so ist, mit dem alten und mit dem neuen Zuhause, versucht die 17-jährige Schwedin gerade herauszufinden. Seit kurzem lebt sie nicht mehr mitten in der Stockholmer Innenstadt, sondern in dem kleinen Ort Langballig an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Und freut sich, dass es hier einen Chor gibt. Denn Musik und vor allem Singen ist für Frieda sehr wichtig. Doch seit dem Teil-Lockdown finden keine Chorproben mehr statt. Auch das Basketballtraining im Verein ist vorbei. Friedas Alltag konzentriert sich nun ganz auf die Gastfamilie und die Schule im nahen Flensburg.
Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Klasse. Die hatten ja auch früher Austauschschüler. Also das ist wirklich super.
Wie sich ein Schüleraustausch ohne Schulbesuch anfühlt, hat sie im November erfahren. 3 Wochen lang mussten sie und ihre Gastfamilie in Quarantäne, weil es einen Corona-Fall gegeben hatte. Für Friedas Gastmutter Therese, die mit der Austauschorganisation YFU bereits zuvor 4-mal ausländischen Jugendlichen ein Zuhause geboten hat, eine neue Erfahrung.
Im Nachhinein ist es so ein bisschen eher was, wo man wieder drüber lachen kann, beziehungsweise so schmunzelnd als ein Baustein dieses Austauschjahres sieht, wobei es ja eigentlich gar nicht lustig ist.
Frieda freut sich darüber, dass sie mit ihrer gleichaltrigen Gastschwester Annika jemanden gefunden hat, mit dem sie viel über Politik diskutieren kann. Und sie erlebt trotz der Corona-Pandemie viele Situationen, die wohl auf der ganzen Welt schon Jugendliche in ihrem Schüleraustausch kennengelernt haben. Es sind neugierige Fragen von den anderen über ihr Heimatland, aber auch Fragen an sich selbst.
Am Anfang war die Sprache war neu, alle Menschen waren neu. Und dann musste ich auch so ein bisschen nachdenken, wer bin ich hier ohne meine Familie, ohne meine Freunde, ohne meine Kultur. Also ja, ich glaube schon, dass ich etwas gelernt habe.
Auch wenn die Kontaktbeschränkungen gerade das Kennenlernen von neuen Menschen schwerer machen, die Spaziergänge, allein die übers Land mit Musik auf den Kopfhörern, genießt Frieda. Angst vor der Dunkelheit habe ich nicht. Bei uns in Schweden ist es viel düsterer, sagt sie lachend. In wenigen Tagen will sie mit ihrer Gastfamilie Santa Lucia feiern und dann schwedische Lieder singen und backen. Ist 2020 vielleicht doch kein so schlechtes Jahr für Schüleraustausch?
Ja, also natürlich hatte ich einige Vorstellungen. Und ja, es ist anders, aber ich finde es nicht schlechter.
Genauso sieht es auch der 15-jährige Arvid. Ohne Corona hätte er jedenfalls nicht seine irische Gastfamilie kennengelernt. Die ist in der Pandemie noch mal enger zusammengerückt und hat auf ihn einfach mit aufgepasst. Das zahlt sich jetzt aus. Seit Anfang Dezember sind in Irland Cafés und Restaurants wieder geöffnet. Und auch Musik machen ist wieder erlaubt. Und so erfüllt sich für Arvid doch noch ein Traum in dieser genügsamen Zeit. Nämlich Posaune zu spielen in einem irischen Orchester.
Was bringt fürs Gehalt mehr? Nach der Ausbildung einen Meister machen oder studieren und einen Master machen? Zwei Forschende der Uni Würzburg haben das jetzt berechnet und kommen zu dem Schluss, finanziell lohnt sich erstmal der Meister. Die Forschenden hatten die Daten von 25.000 männlichen Azubis, die nach der Lehre entweder noch die Ausbildung zum Meister oder Techniker gemacht hatten, berechnet oder studiert. Diejenigen, die den Meister oder Techniker gemacht hatten, verdienten in den 12 Jahren nach dem Abschluss im Schnitt 122.000 Euro mehr als die anderen. Je mehr Arbeitsjahre dazu kamen, desto kleiner wird allerdings der Unterschied. Mit Corso, Kunst und Pop geht's hier gleich nach den Nachrichten weiter. Das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.